Christen und Muslime als Anwälte für den Frieden. So heißt ein Papier, das Christen und Muslime erarbeitet haben. Bei uns ist Muhannad Kochit, er ist Professor in Münster. Herr Kochit, Sie haben das Papier gelesen. Wie finden Sie es?
Ich finde das Papier als Positionspapier sehr wichtig, denn es signalisiert ganz klar und unmissverständlich, dass hier Christen und Muslime gemeinsam sich für den Frieden, für die Friedenspotenziale in ihren Religionen stehen, und sie erteilen jegliche Form von Gewalt im Namen des Islams oder des Christentums eine unmissverständliche Absage.
Für wen ist das Papier? Wen kann es ansprechen?
Das Papier ist gedacht für alle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die selbst, sei es in kirchlichen Gemeinden, in muslimischen Vereinigungen, für Lehrkräfte in diesen Bereichen tätig sind, alle, die eigentlich als Multiplikatoren tätig sind und die Vermittlungsrolle haben, das, was im Papier ist, diese Positionen weiterzugeben an deren Adressaten, sei es Schülerinnen und Schüler oder sei es jetzt in den Gemeinden die Mitglieder ihrer Gemeinden.
Christen und Muslime haben das Papier gemeinsam erarbeitet. Islamverbände, die DITIB, hat es auch unterzeichnet. Überrascht Sie das?
Mich hat positiv überrascht, dass DITIB, aber auch Zentralrat der Muslime, das Papier, vor allem die Positionen, die klar sind, unterschrieben haben, die sagen, wir müssen heute den Koran historisch in seinem historischen Kontext lesen, nicht wortwörtlich, es kommt nicht auf den Wortlaut, nur so können wir Gewaltpotenziale im Koran entschärfen und relativieren. Das hat mich positiv überrascht, dass man diesen Umgang mit dem Koran, diesen offenen, historisch-kritischen Umgang mit dem Koran hier ganz klar bejaht hat im Papier.
Aber es gibt etliche Islamisten, Salafisten, die werden dieses Papier strikt ablehnen.
Definitiv, denn das Papier besagt, dass Muslime und Christen, Brüder und Schwestern im Glauben den einen Gott, dass beide für Frieden treten, dass man den Koran im historischen Kontext liest. All das wird strikt abgelehnt von Extremisten, Salafisten, Fundamentalisten, die meinen, nein, mit Christen wollen wir nichts zu tun haben, das sind die eine Irrlehre haben. Der Koran, da kommt das auf den Wortlaut, wir müssen den Koran wortwörtlich lesen. Wenn es heißt in der zweiten Sure 190 oder 191, tötet sie, wo immer ihr sie findet, dann müssen wir alle Nicht-Muslime töten, wo immer wir sie finden. Da geht es nicht um historische Kontextualisierung oder Verordnung im 7. Jahrhundert. Deshalb lehnen die, natürlich werden sie das Papier strikt ablehnen, weil er auch deren, also die Legitimation für deren Extremismus auch, die entzieht einfach, und das wollen die ja nicht.
Das Papier ist von liberalen, toleranten Christen und von liberalen, toleranten Muslimen verfasst. Kann man trotzdem die Randgruppen damit irgendwie erreichen? Die Extremisten gibt es unter Christen und Islamgläubigen auf der einen oder auf der anderen Seite.
Unmittelbar wird man die Randgruppen, die Extremisten, schwer erreichen können. Aber es ist ja ein Prozess, es ist ja ein Diskurs. Man erreicht ja welche, die in der Mitte sind, welche, die ein bisschen rechts oder links von der Mitte sind. Und die wiederum, wenn das Multiplikatoren sind, und das sind ja die Hauptadressaten dieses Positionspapiers, sie wiederum haben es leichter, dann die Menschen in den Rändern zu erreichen oder zumindest präventiv Menschen, die potenzielle Rekrute sind für die extremistischen Milieus, dass man die rechtzeitig erreicht, bevor es zu spät ist. Deshalb lohnt sich doch, dass wir dieses Papier haben.
Sie haben sogar gesagt, dieses Papier bringt uns einen großen Schritt weiter. Wie haben Sie das gemeint?
Dieses Papier bringt uns definitiv einen Schritt weiter, weil es bis jetzt noch nicht so in dieser Form ganz pointiert und unmissverständlich Positionen gegen Terror, gegen Gewalt formuliert wurden, und zwar gemeinsam von Muslimen und Christen in so einem wichtigen Positionspapier, und beide erteilen nicht nur Gewalt im Namen ihrer Religionen eine klare Absage, sondern sie betonen die Friedenspotenziale im Islam und im Christentum. Das heißt, wir sagen hier im Positionspapier nicht nur, wogegen wir sind, sondern wofür sind wir und welche Potenziale gibt es in den Religionen, eben um das zu erreichen. Und das finde ich wichtig.
Was können wir denn machen, um nicht sowohl die Bibel als auch den Koran so beliebig für diejenigen zu machen, die sich das rauspicken, was man sich aus beiden, sowohl aus der Bibel als auch aus dem Koran herauspicken kann? In beiden Texten gibt es Stellen, wo man sich auch Legitimation herauspicken kann, um Kriege zu führen. Was können wir da machen, um das nicht so beliebig zu machen?
Einerseits müssen wir uns vergewissern, dass es sich bei diesen Büchern um Bücher handelt, die in ihrer Zeit verkündet wurden. Also wenn ich vom Koran spreche, als muslimische Theologin spreche ich von einem Buch, das im 7. Jahrhundert verkündet wurde, und zwar als Kommunikation, als mündliche Rede. Kommunikation bedeutet, es gibt Adressaten. Ich muss den historischen Kontext dieser Adressaten im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel erst einmal verstehen, um den Koran zu verstehen und eben mich zu schützen vor Beliebigkeit oder vor Missinterpretation des Korans. Also erstens ist die historische Kontextualisierung, die wichtig ist, und zweitens, wir brauchen klare Kriterien, damit ich weiß, dass ich nicht hineinprojiziere etwas in den Koran, sondern ich kommuniziere mit dem Koran und kommuniziert, oder der Koran kommuniziert mit mir. Und ich plädiere hier für das Kriterium der Barmherzigkeit, wenn es um den Koran geht, weil das der Selbstanspruch des Korans an sich selbst, also an Mohammeds Verkündigung, in dem der Koran zu Mohammed sagt, wir haben dich lediglich als Barmherzigkeit für alle Welten entsandt, nicht für Muslime, nicht für Gläubige, sondern für alle Welten. Das heißt, jede Interpretation oder Auslegung des Korans, die dem Kriterium der Barmherzigkeit widerspricht, ist einfach zu verwerfen ist, weil sie dem Geist oder diesem Kriterium, diesem Selbstanspruch des Korans widerspricht.
Abschließende Frage, Sie werden das mitgekriegt haben, es ist viel diskutiert worden darüber, dass der Katholikentag, die Veranstalter, das Zentralkomitee, die AfD nicht eingeladen hat, auf einem Podium zu sitzen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie die AfD darauf reagiert, dass sich die Veranstalter, dass sich das ZDK, die Katholiken mit den Muslimen an einen Tisch setzen und hier diskutieren, sogar ein gemeinsames Papier herausgeben.
Wer Muslime oder Minderheiten ausschließt, darf sich nicht wundern, wenn er selbst auch ausgeschlossen wird. Man kann nicht mit zweierlei Maß messen, sagen, ich schließe Muslime aus, 5 Millionen hier, will von denen nichts wissen und behandle sie wie Menschen zweiter Klasse, aber ich will selbst nicht ausgeschlossen sein. Das ist schwierig. Deshalb finde ich wichtig, dass man hier klar signalisiert hat seitens des Kirchentages, dass man AfD nicht aufwerten will. Es soll auch ein Signal an AfD selbst, dass man hier bei sich selbst kritisch reflektiert. Was müssen wir ändern in unserer Ideologie, dass wir die Gesellschaft nicht polarisieren, nicht Hass schüren, sondern wir können Positionen haben, auch kritische Positionen, aber wir müssen immer überprüfen, sind diese Positionen, spalten sie diese Positionen die Gesellschaft oder haben sie auch Friedenspotenzial? Denn das, was AfD macht, erinnert mich persönlich sehr stark an das, was unsere Extremisten wiederum vertreten, diese Trennung in der Gesellschaft, diese Spaltung der Gesellschaft im Namen einer Ideologie, die muss ja nicht unbedingt eine religiöse Ideologie sein, aber Exklusivismus kann religiös, kann aber auch nationalistisch, rassistisch, kann anders wie begründet sein. Und das ist mein Problem mit der AfD.
Vielen Dank, Professor Kochis.